Mikrofon umgeschaltet, jawohl. Ja, dann darf ich euch auch alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr zu einem Eheseminar gekommen seid. Und wenn ich richtig sehe, sind sogar Männer erschienen. Das ist ganz ungewöhnlich. Die drücken sich manchmal gerne vor solchen Themen, aber hier sind mutige Männer. Die sind gekommen gleich am ersten Abend und wollen hören, was ja zu diesem Thema gesagt wird. Bausteine einer glücklichen Ehe. Wir haben ja die Vortragsreihe unter eine Gesamtüberschrift gestellt. Unsere Ehe soll noch besser werden. Das Thema habe ich mal von Eberhard Platte geklaut, aber er weiß es und ich darf es verwenden. Das hat mir sehr gefallen. Unsere Ehe soll noch besser werden. Denn hier auf dieser Erde ist noch nichts so gut, dass es nicht noch optimierbar wäre. Ja, ihr sagt, du willst ein Eheseminar halten und bist alleine gekommen. Bist du nicht verheiratet? Doch, ich bin Gott sei Dank verheiratet. Und das ist meine ehemalige Verlobte, die ihr da seht, mit der ich jetzt schon fast 30 Jahre mein Leben teile. Sie ist eine Österreicherin. Ich weiß nicht, ob ihr die Mentalität der Österreicher so ein bisschen kennt. Ihr fahrt ja alle nach Holland in Urlaub, aber vielleicht wart ihr auch schon mal in Österreich. Man sagt, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und wenn er Nein sagt, dann ist es gar kein Österreicher. Die können gar nicht Nein sagen, die sind so charmant und liebenswürdig. Und ich dachte mir, das wird mein Glück sein, wenn ich sie frage, ob sie ihr Leben mit mir teilen will. Und ihr seht, es hat funktioniert. Ja, wir haben zwei Kinder. Der Sohn 25, die Tochter 22 und beide immer noch in der Berufsausbildung, aber hoffentlich irgendwann auch mal fertig. Ja, wir leben im Landkreis Fulda in Hessen. Ich bin ein Hesse, wie ihr vielleicht an meiner Sprache hört. Ein Nordhesse und meine Kinder sind beide in Baden geboren. Wir haben 20 Jahre in Baden-Württemberg gelebt, Karlsruhe und Mannheim und da sind sie geboren. Ja, wir gehören auch zu einer freien christlichen Gemeinde, so ähnlich wie bei euch hier, nur vielleicht ein Unterschied, wir sind halbe Russlanddeutsche und Hiesige, wie sie uns nennen. Also schön gemischt und so mischen sich jetzt auch unsere Pärchen. Schon die fünfte solche Verbindung, Deutsche und Russlanddeutsche. Ja, das sind ja auch Deutsche, die nur in Russland geboren sind und aufgewachsen sind. So, zurück zu unserem Thema. Also ich habe die Frage noch nicht beantwortet, warum meine Frau nicht dabei ist. Ihr müsst wissen, ich rede viel leichter über solche Themen, wenn sie nicht dabei ist. Ja, da fällt mir das alles viel leichter. Nein, das ist nicht der wahre Grund. Sie hat selbst Dienst an diesem Wochenende. Sie fährt dahin, wo Volker heute auch schon war, nämlich in Hamburg. Da hat sie am Samstag in der dortigen Brüderversammlung Dienst. Aber da predigt sie nicht zu Männern, ja, sondern dient den Schwestern, die dort zusammenkommen. Bausteine einer glücklichen Ehe. Ich möchte gerne den Text lesen, habt ihr wahrscheinlich erwartet, den wir im Neuen Testament dazu finden, und zwar den ausführlichsten, schönsten, wichtigsten, ja, unübertroffen besten Text, den wir überhaupt finden können zum Thema Ehe, nämlich Epheser 5. Natürlich kennt ihr das, natürlich wurde darüber hier schon gepredigt, vielleicht war es auch der Trautext von dem einen oder anderen, mag alles sein. Lasst uns heute Abend nochmal neu darauf hören. Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 21 bis 33. Denn hier sind die Bausteine für eine glückliche, eine schöne, eine harmonische, eine gesegnete Ehe. Paulus schreibt: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als des Leibes Heiland. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt letztlich sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und dann zitiert Paulus von den ersten Seiten der Bibel Gottes Grundordnung für die Ehe schlechthin. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und dann zieht er einen Strich unter das Gesagte und fasst mit folgenden Worten zusammen. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw hat einmal einen interessanten Vergleich gebraucht im Blick auf die Ehe. Er sagte, die Ehe gleicht einer belagerten Festung. Die draußen sind, wollen hinein und die drin sind, wollen hinaus. Seltsam, gell? Vielleicht sind hier einzelne unter uns, die noch nicht verheiratet sind, die wünschten sich sehr zu heiraten. Am besten noch in diesem Jahr. Im Mai, der steht doch vor der Tür, ja? Im Wonnemonat Mai heiraten. Und dann sind hier andere, die sind schon einige Jahre verheiratet, vielleicht auch Jahrzehnte. Und vielleicht ist auch schon mal der Gedanke im Kopf aufgestiegen oder im Herzen, wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Gibt es hier eine Hintertür, einen Notausgang? Gibt es nicht. Und damit das nicht passiert, damit solche Gedanken überhaupt nicht aufkommen, darum wollen wir uns jetzt in diesen Tagen damit befassen. Und ich finde es sehr weise von den verantwortlichen Brüdern, dass sie auch mal ein solches Thema für die Gemeinde gewählt haben, was sicher mehr praktischer Natur ist, klar. Jetzt reden wir nicht über die tiefsten Geheimnisse der Schrift in diesen Tagen, mehr praktische Anwendungen und so weiter. Aber auch dazu hat die Bibel eine Menge zu sagen. Und es ist gut, wenn wir das vorbeugend tun, nicht erst, wenn die Kinder in den Brunnen gefallen sind. Nun zu den Bausteinen. Der erste, den finden wir hier in dem Zitat, das Paulus ja absichtlich verwendet unter der Leitung des Heiligen Geistes. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Eine Ehe beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Hier wird es von dem Mann gesagt. Aber natürlich muss auch die Frau Vater und Mutter verlassen. Es wird hier von dem Mann gesagt, weil Paulus in dem ganzen Abschnitt die Relation herstellt, Christus und die Gemeinde. Christus hat den Vater verlassen und so verlässt der Mann Vater und Mutter und in Klammern auch die Frau. Hier ist natürlich von einem Verlassen die Rede im Guten, in Dankbarkeit, in Ehrerbietung. Nicht, dass einer die Türe zuknallt und sagt, endlich bin ich hier raus und jetzt kann ich machen, was ich will, sondern ein Verlassen im Guten, aber doch ein wirkliches Verlassen. Ich erzähle ein Beispiel, dann wird deutlich, was ich meine. Ich kenne ein Ehepaar, die hatten geheiratet und sogar eine separate Wohnung bezogen in der Stadt. Aber weil die Mutter des jungen Ehemanns auch in derselben Stadt lebte, ging er mittags zum Essen immer zu seiner Mama anstatt zu seiner jungen Frau. Wahrscheinlich hat sie ihm Dosenfutter hingestellt die ersten Wochen des Ehelebens oder noch manches Brandopfer auf dem Herd gebracht. Kann auch sein, weiß ich nicht, aber sie saß alleine zu Hause und wartete, er kam nicht, er war bei der Mama. bis sie ihn eines Tages mal zur Rede gestellt hat und gesagt hat: Mein lieber Herr Ehemann, mit wem bist du eigentlich verheiratet? Mit mir oder mit deiner Mutter? Und jetzt überlegst dir gut. Und er überlegte es sich und ging von da an zu seiner jungen Frau, und ich ging zu der betagten Mutter und erklärte der, dass ihr Sohn richtig handelt. Zum Glück sind nicht hier so viele ältere Muttis, die schauen mich dann nämlich immer ganz streng an, vor allen Dingen in den russlanddeutschen Gemeinden, die Babuschki, ja, die schauen mich dann ganz streng an und die muss ich dann immer beruhigen und sagen, natürlich darf der Herr Sohn noch ab und zu bei der Mama essen, ab und zu, aber doch nicht jeden Tag. Es geht gar nicht ums Essen. Es geht darum, jetzt haben die beiden den Bund fürs Leben geschlossen, und sie haben irgendetwas zu besprechen, was ihre Ehe angeht. Und dann geht er zu seiner Mama und sie geht zu ihrer Mama oder auch Papa. Und wenn sie ganz schlau sind, kommen sie dann zurück und sagen, meine Mama hat gemeint, wir sollen das so machen. Dann wird der andere begeistert sein. Ja, versteht ihr, das geht nicht. Wenn man geheiratet hat, ist eine neue Keimzelle der Gesellschaft entstanden. Und die beiden müssen alle Dinge, die ihr Eheleben betreffen, zuerst und vor allen Dingen miteinander besprechen und klären. Dann kann man auch mal jemand um Rat fragen. Auch die eigenen Eltern. Natürlich, das ehrt sie ja sogar, wenn man sie um Rat fragt. Aber nicht so, dass dann eine Seite der Verwandtschaft dauernd in die Ehe reinregiert und reinfunkt und so weiter. Das bringt viele Probleme mit sich. Und darum verlassen. Und das gilt auch, wenn die beiden eben keine separate Wohnung haben von Anfang an, sondern vielleicht mit den Eltern oder Schwiegereltern im selben Haus wohnen. Das ist doch schön, das hat viele Vorteile. Aber dann müssen gute Absprachen getroffen werden. Dann kann die Mutter oder Schwiegermutter nicht einfach in die Wohnung laufen der jungen Leute, ohne anklopfen, ohne klingeln, am Ende bis ins Schlafzimmer hinein. Das geht nicht. Das geht natürlich nicht. Sonst gibt es Probleme. Verlassen. Es beginnt mit dem tatsächlichen Verlassen von Vater und Mutter. Ich glaube, wir haben schon eine Vorstellung. Dann sagt Paulus, er zitiert, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das ist der zweite Baustein. Und ihr wisst, das Alte Testament, aus dem Paulus zitiert, wurde ja ursprünglich in hebräischer Sprache geschrieben. Und im Hebräischen steht hier, das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, da steht, sie werden zusammengelötet werden. Da freuen sich alle Metaller unter uns, ja, und alle Techniker. Das steht wirklich da. Zusammengelötet werden. Warum gebraucht Gott dieses Wort? Das hat Sinn. Löten war die denkbar festeste Verbindung, die es im Altertum gab. Schweißen ist eine moderne Erfindung, das gab es damals nicht. Aber löten, man konnte sich nichts fester Verbundenes vorstellen, als wenn etwas zusammengelötet war. Metalle wurden erhitzt und mittels eines Zusatzstoffes miteinander verschmolzen, wenn ich das so unfachmännisch sagen darf, ja. Und sie waren zusammengelötet und das konnte nicht mehr reißen. Das Wort gebraucht Gott im Blick auf die Ehe. Mann und Frau werden zusammengelötet. Hier haben wir jetzt eine erste Definition, die wir ableiten können. Eine Ehe ist eine lebenslange Treuebindung zwischen Mann und Frau. Früher habe ich immer gesagt zwischen Zweien, heute muss ich das deutlicher sagen, zwischen Mann und Frau. Ich weiß, dass es gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt und ich werfe auf diese Leute keine Steine, müsst ihr nicht denken. Aber Ehe ist das nicht. Das ist eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Ehe ist nach der Bibel immer zwischen Mann und Frau. Und ich hoffe, dass wir daran festhalten. Das wird man nämlich nicht mehr lange so offen, unbehelligt sagen dürfen. Das sage ich euch voraus. Und ich hoffe, dass wir es dann immer noch sagen. Es hat aber noch eine Konsequenz. Wenn Gott in Gottes Augen Mann und Frau durch die Eheschließung, durch den Bund der Ehe, der vor Gott gestiftet wird, so untrennbar fest zusammengeschweißt werden, gelötet, dann hat es eine Konsequenz. Scheidung kommt nicht in Frage. Ihr Lieben, keine Sorge, ich weiß, dass Ehen zerbrechen können. Ich weiß, dass auch Ehen von Christen zerbrechen können. Oh ja, das weiß ich alles. Und ich leide mit. Ich ahne, wie viel Jammer und Herzeleid damit verbunden ist. Für die betroffenen Ehepartner und auch wenn Kinder da im Spiel sind. Ich ahne das und wirklich, ich nehme das sehr ernst. Aber darf ich jetzt mal zu denen hier reden, die verheiratet sind oder noch heiraten werden? Macht euch bewusst, Ehe ist eine lebenslange Treuebindung. Scheidung kommt nicht in Frage. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, verbrachten wir unsere ersten Ehejahre in Karlsruhe am Rhein. Am Oberrhein, ja. Und unser erstes Ehejahr war das schwierigste von allen, die wir bis jetzt hatten. Ich hoffe nicht, dass noch ein schwierigeres kommt, ja, als das erste. Ist doch klar, meine Frau von Österreich, ich aus Hessen, 1000 Kilometer dazwischen, schon ein bisschen andere Kulturen. Ja, klar hatten wir uns etliche Male gesehen und einen Berg voll Briefe geschrieben. Richtig mit der Hand geschrieben, ihr jungen Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ein ganzer Korb voll. Und ja, wir dachten, wir kennen uns schon so gut. Aber dann lebt man zusammen, auf engem Raum, in einer kleinen Hinterhofwohnung in Karlsruhe, rund um die Uhr. Und dann lernt man sich wirklich kennen. Die Engländer haben ein Sprichwort. Die sagen, verliebt sein macht blind. Aber die Ehe öffnet sehr schnell wieder die Augen. Ja, ja, meistens schon im ersten Ehejahr gehen die Augen aber ganz weit auf und man sieht den anderen, wie er wirklich ist. Mit Ecken und Kanten, ein Egoist, einer, der haben will, der Forderungen stellt, der Bedürfnisse gestillt haben will und was da alles kommt, ja. Und da war meine Frau gar nicht besonders glücklich und ich auch nicht. Die Rädchen sind nicht gut ineinander gelaufen, gleich von Anfang an. Und dann haben wir einen langen Spaziergang im Karlsruher Schlossgarten gemacht. Den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Der Spaziergang, der hat unsere junge Ehe gerettet. Der hat sie aufs richtige Gleis gebracht. Nein, es war nicht der Spaziergang. Es war der Herr bei diesem Spaziergang. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, wir haben geheiratet. Wir haben vor Gott und Menschen versprochen, dass wir einander treu bleiben wollen. In guten und in schweren Tagen, bei Sonnenschein und Hagelschauer. Es läuft noch nicht so rund bei uns und wir müssen noch viel lernen. Und weißt du was, wir wollen an unserer Ehebeziehung arbeiten. Wir wollen wirklich an unserer Ehe arbeiten. Und wir wollen nicht so stolz sein, Gott um Hilfe anzurufen. Lass uns auf die Knie gehen, den Herrn um Hilfe bitten. Lass uns auch Menschen um Hilfe bitten, wenn es sein muss. Aber lass uns an unserer Ehe arbeiten. Und weißt du was, wir machen etwas. Wir löschen das Wort Scheidung von der Festplatte da oben. Das wird gelöscht. Das heißt, wir denken nicht daran, wir reden nicht leichtfertig davon, wir drohen nicht damit. Das kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen zusammen alt werden. Und ihr seht, das kann nicht mehr lange dauern. Hat schon angefangen. Ab 45 gehört man heute schon zu den Jungsenioren. Volker, hast du das gewusst, ja? Haben wir schon hinter uns, ne? Die 45 und die 55 schon in meinem Fall. Also, wir wollen zusammen alt werden. Wir bleiben zusammen. Aber nicht irgendwie mit Ach und Krach, zähneknirschend. Wem ist damit geholfen? Wenn wir verheiratet sind, dann wollen wir das Beste aus unserer Ehe machen. Für uns, für unsere Kinder, für die Geschwister in unserer Gemeinde, für unsere Nachbarn, für alle das Beste daraus machen. Zu Gottes Ehre. Wisst ihr, wir haben das Thema überschrieben, Bausteine einer glücklichen Ehe. Es geht letztlich gar nicht darum, um unser Glück. Es geht darum, dass wir mit unserem Leben Gott, den lebendigen Gott, ehren, ihn wirklich verherrlichen, zeigen, dass er der Herr ist über unser Leben, auch über unser Eheleben. Darum geht es. Und dabei werden wir nicht zu kurz kommen. Da werden wir dann auch glücklich sein. Ich habe noch etwas zu meiner Frau gesagt. Für uns beide gibt es nur die Flucht nach vorne. Wir laufen nicht zurück, wir laufen nicht auseinander, wir wollen nach vorne fliehen. Also wirklich das Ziel ins Auge fassen und weiter unseren Weg gehen. Anhängen. Dritter Baustein. Wir bleiben noch einen Augenblick in diesem Zitat aus 1. Mose 2,24 stehen. Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch sein. Man bleibt in der Ehe zwei verschiedene Persönlichkeiten und wächst doch auf eine geheimnisvolle Weise zusammen. Das heißt, es ist hier nicht nur das körperliche Zusammenwachsen gemeint, was natürlich auch zum Eheleben gehört, selbstverständlich. Aber es meint ein Zusammenwachsen auf allen Ebenen, nämlich nach Geist, Seele und Leib. Und dann wird deutlich, dass dieses Ein-Fleisch-Sein nicht nach 3 Wochen realisiert ist und auch noch nicht nach 3 Monaten. Das kann Jahre und Jahrzehnte dauern, bis man sich immer besser kennengelernt hat, schon weiß, wie der andere denkt, oder heute sagt man tickt, ja, wie er tickt, was er sich wünscht, was er mag, was er gern hat, was er nicht mag, was ihm wehtut, was ihn verletzt. Man kann immer besser aufeinander eingehen. Ein Fleisch werden. Ich habe mal gehört, wie jemand meinte, ja, wenn 2 lange verheiratet sind und sich dann auch oft verliebt in die Augen geschaut haben, dass sie manchmal sogar sich ähnlich werden, bis in die Gesichtszüge hinein, bis in die Physiognomie. Aber da bin ich aber sehr vorsichtig, vor allem seit ich gehört habe, dass das manche Hundebesitzer von sich und ihrem Hund auch behaupten. Und so einigen Boxerherrchen würde ich das sofort abnehmen. Ja? Lassen wir das mal lieber dahingestellt sein. Aber ich darf hier noch erwähnen, weil hier ja auch Schriftgelehrte sind unter uns, hoffentlich keine Pharisäer, nämlich in 1. Mose 2,24 wird dasselbe Wort für die Beschreibung der Einheit in der Ehe verwendet, wie in 5. Mose 6, Vers 4 für die Einheit Gottes, wo die Bibel sagt, höre Israel, Gott ist einer. Ja, da ist dasselbe Wort verwendet wie für die Ehe. So wie Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist eine Einheit sind, so sollen auch Mann und Frau in der Ehe eine Einheit werden. Das ist doch eine sehr schöne Korrelation. Ja? Das nur als kleiner Hinweis zu diesem Vers noch. Ich komme zum 4. Baustein und damit vielleicht zum wichtigsten heute Abend. Und ihr wisst es, liebe Brüder, ich kann es nicht ändern. Hier spricht Paulus direkt uns Männer an. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Es gab Männer in der Gemeinde in Ephesus und ich glaube, die haben die Luft ganz schön angehalten, als der Brief vorgelesen wurde zum ersten Mal. Ja. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist ja verständlich. Aber ich rede jetzt mal menschlich. Paulus, warum hast du nicht geschrieben, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben? Das wäre doch schon für manche von uns eine Herausforderung gewesen. Für mich auf jeden Fall. Denn ich habe beobachtet so für mich, dass sich Frauen grundsätzlich leichter tun zu lieben. Sie sind nämlich personenorientiert. Sie lieben ihre Männer, sie lieben ihre Kinder. Sie sind überdurchschnittlich oft in Pflegeberufen, sozialen Berufen tätig. Wahrscheinlich auch überdurchschnittlich oft in sozialen Netzwerken. Aber dafür habe ich jetzt keine Statistik, ist egal. Auf jeden Fall, sie lieben ihre Männer. Und wenn er geschrieben hätte, liebt eure Frauen so, wie sie euch lieben, das wäre schon was gewesen. Aber Paulus legt die Latte auf Weltrekordhöhe. Er sagt, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich denke, wir alle wissen, wie der Herr Jesus die Gemeinde geliebt hat. Wenn jemand Zeit für einen anderen gibt, gibt er etwas. Wenn er Kraft gibt, gibt er etwas. Wenn er Geld gibt, gibt er etwas. Aber wenn er sein Leben gibt, gibt er alles. Man kann nicht mehr geben als sein Leben. Und so hat er die Gemeinde geliebt. Opferbereit. Er hat nichts zurückgehalten, um die Gemeinde zu erkaufen. Und Paulus fordert uns Männer hier heraus. Könnte es sein, liebe Brüder, ich stelle nur eine Frage, dass hier eine gewisse Schwachstelle bei uns Männern ist? Denn mir ist aufgefallen, die Frauen werden hier nicht aufgefordert, ihre Männer zu lieben. Klammer auf, in Titus 2 fordert er auch die älteren Frauen auf, jüngere Frauen zu lehren, ihre Männer zu lieben. Klammer zu, ja. Aber hier in dem Text über die Ehe richtet er diese Aufforderung dreimal an uns, dreimal in dem Text. Heißt es, dass wir Männer lieben sollen. Könnte es sein, ich stelle nur die Frage, dass hier eine Schwachstelle ist bei uns? Es haben schon viele Männer zu ihren Frauen gesagt, vor der Hochzeit, ach, wenn wir mal verheiratet sind, ich werde dir die Sterne vom Himmel holen. Da waren sie 2 Jahre verheiratet, da haben sie nicht mal mehr das Mineralwasser aus dem Keller geholt, ja. Meint ihr, dass das Liebe ist? Dass es warme Luft in die Gegend geblasen? Da fällt mir immer ein, dass ich was trinken kann, wenn ich Mineralwasser erwähne, ja. So. Oder manche haben gesagt, wenn wir verheiratet sind, werde ich dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Nach der Hochzeit merkte die Frau, dass sie einen Analphabeten geheiratet hat, der offensichtlich gar nicht lesen konnte. Lassen wir diese großen Sprüche, fragen wir uns, lieben wir unsere Frauen wirklich? Ich habe mir in anfechtungsreichen Stunden schon die Frage gestellt, ob wir Männer überhaupt lieben können. Doch, wir können. Aber wir tun uns schwer damit. Oder nicht? Wo ist das Problem? Wir verwechseln fast automatisch, und jetzt nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, Lieben mit Verliebtsein. Fast automatisch. Kein Missverständnis bitte. Verliebtsein ist etwas sehr Schönes. Gott hat uns so gemacht, wir können uns verlieben. Man sieht einen Menschen, so ging es mir mit meiner Frau, Liebe auf den ersten Blick. Aber die ist ungefähr genauso sicher wie die Diagnose eines Arztes auf den ersten Händedruck, ja. Aber trotzdem, ich habe sie gesehen und ich war verliebt. Und das kann passieren. Man hört die Stimme, man denkt an den anderen, man hat so ein schönes Gefühl. Man ist wie auf Wolke 7 und der Himmel ist rosarot und hängt voll Geigen. Das Leben ist leicht. Man ist verliebt. Aber jetzt kommt es. Dieser Zustand des Verliebtseins hält Fachleuten zufolge maximal 2 Jahre, das sind aber schon Ausnahmen, meistens kürzer, 2 Monate, 2 Wochen, 2 Tage kann das halten. Und dann ist das Verliebtsein weg, weil man merkt, oh, der andere, der hat ja Schwächen und der kann mir ja wehtun und der stellt Forderungen und so weiter, wie wir schon gesagt haben. Der kann schuldig werden an mir, der kann mir richtig auf die Füße treten. Und darum müssen wir verstehen, Verliebtsein ist ein Gefühl, das kommt und geht. Man kann sich allerdings in den Ehepartner auch immer wieder neu verlieben. Ich bin immer wieder neu verliebt in meine Frau. Man kann sich aber auch in einen fremden Menschen verlieben. Und das ist sehr gefährlich. Und solche Gefühle muss man ausreißen aus dem Herzen. Da passiert nichts, der Papa hat sie ganz fest im Griff, ja. Ist nicht schlimm, dann, wenn manche mit dem Schlaf kämpfen, werden wir immer wieder ganz neu dabei sein, ja, wenn uns die Kleine erinnert. Echte Liebe ist aufopfernd. Nein, nein, das war keine Schelde, es kämpft niemand. Ich habe das von hier vorne genau im Blick, ja, ist alles klar. Echte Liebe ist aufopfernd. Opferstark hat Gott die Welt geliebt. Überträgt Bruns Johannes 3,16. Bin ich gewaltig ausgedrückt. Opferstark. Echte Liebe ist aufopfernd. Echte Liebe erzeugt immer Respekt und Achtung vor der anderen Person. Wenn man jemanden liebt, den wird man nicht zur Minna machen, zur Schnecke runterlaufen lassen, mit Worten fertig machen. Das wird man nicht tun. Und wenn es je passiert wäre, weil man völlig von der Rolle war, dann wird man sich entschuldigen. Aber wie? Aber ganz aufrichtig. Echte Liebe ist nicht nur körperliche Anziehung. Das ist schön, körperliche Anziehung. Aber es kann Zeiten geben in der Ehe, durch Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, wo gar nichts mehr ist mit körperlicher Anziehung. Und die Liebe zwischen den beiden kann tiefer und reiner sein als je zuvor. Echte Liebe wächst auch ohne ständige körperliche Berührung. So zwei Jungverliebte, die müssen sich dauernd berühren. Nicht falsch verstehen, ihr jungen Leute, das war doch bei mir auch so, ja. Mal Händchen halten, Küsschen hier, Küsschen da. Aber das ist oft noch eine sehr seelische Liebe. Ja, ja, muss ich heute sagen, rückblickend, echte Liebe versucht eine Beziehung aufzubauen vom Ich zum Du. Eine Ich-Du-Beziehung, nannte das Martin Buber. Echte Liebe übernimmt Verantwortung. Einige schreiben wie die Weltmeister. Ihr könnt doch die ganzen Präsentationen haben von mir, ja? Aber wenn ihr schreiben wollt, schreibt. Ich schreibe auch immer, wenn ich irgendeinem Vortrag zuhöre, weil ich mir das dann besser einpräge. Aber falls ihr mal nicht mitkommt, ihr könnt das alles kriegen, ja? Echte Liebe übernimmt Verantwortung für die andere Person. Man will nicht nur Lust genießen, man ist auch bereit, Last zu tragen. Echte Liebe kann warten. Jakob diente bekanntlich 7 Jahre um die Rahel. Er hat gewartet. Und es ist gut, wenn man das schon vor der Hochzeit lernt zu warten. In der Ehe wird es auch Zeiten geben, wo die beiden aufeinander warten müssen. Echte Liebe ist eine Verpflichtung, eine Bindung fürs ganze Leben. Wie wir vorhin gesagt haben, eine lebenslange treue Bindung. Echte Liebe ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Da steht Christus in der Mitte, bei Gläubigen. Und sie können zusammen beten. Sie können zusammen dem Herrn dienen, wie Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Echte Liebe ist ein Abbild der Liebe Christi. Das wäre das Schönste, was über eine irdische Ehe gesagt werden könnte. Wenn man sagt, schau mal diesen Ehemann, wie der seine Frau liebt, er erinnert mich an Christus. Schau mal diese Ehefrau, wie sie ihren Mann achtet, respektiert, sie erinnert mich an Christus. An die Gemeinde, wie sie sich Christus unterordnet, diesem Zusammenhang. Als ich diese Kennzeichen echter Liebe von meinem Freund Ernst G. Meyer, einem der beiden Mitbegründer der Konferenz für Gemeindegründung, als ich das mal so vor meinem Auge Revue passieren ließ, hatte ich genug Grund, mich zu beugen und zu schämen. Ich hatte meine Frau längst nicht immer so geliebt. Du, deine? Damals habe ich mir Gebetsanliegen aufgeschrieben für meine Ehe, die ich seitdem ungezählte Male vor Gott gebracht habe. Und auch weiter werde ich das vor den Herrn bringen. Und da ist jetzt kein Copyright drauf. Du darfst so oder ähnlich beten. Hoffentlich betest du für deine Ehe. Natürlich auch du als Ehefrau. Analog dazu. Schenke uns bitte liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Damit beginnt es. In manchen Ehen ist ein Ton, wie auf dem Kasernenhof. Da kenne ich mich aus, das könnt ihr mir glauben, ja. Bei dem Haufen war ich lange genug. Schenke uns bitte liebevolles Reden und Umgehen miteinander. Liebevolles Reden und Umgehen. Lass mich Wertschätzung, Anerkennung, Lob und Ermutigung ausdrücken. Manche denken, nicht geschimpft ist gelobt genug. Nein, ganz gewiss nicht, ja. Bewahre mich bitte vor unnötiger Kritik, wenn dann in Liebe. Die meiste Kritik, die wir aneinander üben, ist überflüssig, wie ein Kropf. 95% müssten wir nur einmal richtig runterschlucken. Und dann wäre es gut, ja. Aber wir sind undiszipliniert und haben uns das schon angewöhnt und kritisieren einander ständig. Und das macht die Atmosphäre einer Ehe nicht besser. Natürlich muss auch manches gesagt werden. Aber wenn, dann eben in Liebe. Das darf man lernen. In Liebe etwas zu sagen. Lass mich in Zeiten der Krankheit und Schwachheit besonders beistehen und ermutigen. Die Frau wird in der Bibel das schwächere Gefäß genannt. Und sie ist wirklich schwächer in mancherlei Hinsicht. Eine Frau kann auch stark sein. Ja, kann sogar eine Stütze für ihren Mann sein. Ja doch. Und doch ist sie das schwächere Gefäß. Die Bibel sagt es. Und dann braucht sie Beistand. Lass mich geistregiert leben in Ehe und Familie. Manche Männer lassen sich zu Hause gehen. Die schreien ihre Frau an und die Kinder und was weiß ich, trinken und brüllen rum und so weiter. Versammlungsengel und Hausteufel. Das wäre nicht gut. Das treibt Kinder vom Herrn weg. Wenn sie sehen, die Eltern, vor allen Dingen die Väter, leben zu Hause anders als in der Gemeinde. Wir leben alle aus Gnade und wir brauchen die Gnade unseres Herrn. Ich hoffe, ihr seht das, wie sehr wir den Herrn brauchen, um eine Ehe zu leben, die Gott wohlgefällig ist und zum Segen für den Ehepartner. Und darum bete ich immer wieder, Herr, hilf mir, meine Frau so zu lieben, wie du deine Gemeinde geliebt hast. Und ich hoffe, sie merkt etwas davon, dass ich so schon viele Jahre bete. Ich hoffe, sie merkt etwas davon. Und so darfst du auch beten. Und du als Ehefrau bete, dass du eine gute, eine bessere Ehefrau werden darfst. Unsere Ehe kann und soll, vielleicht sogar muss, noch besser werden. Ein Inder sagt einmal zu einem Europäer, das ist natürlich jetzt sehr klischeeartig, das weiß ich, aber es hat mir gefallen, was er gesagt hat, nämlich, ihr Europäer heiratet das Mädchen, das ihr liebt, aber wir Inder lieben die Frau, die wir geheiratet haben. Nicht schlecht, oder? Ich möchte mal ganz unbescheiden sein in dem Zusammenhang. Ich möchte das sogar beides für mich in Anspruch nehmen. Ich habe die Frau geheiratet, in die ich sehr verliebt war, aber ich möchte jetzt, auch nach 28 Jahren, diese Frau immer noch lieben, die ich einmal geheiratet habe. Und Gott sei Dank kann ich euch das bezeugen, dass ich sie heute viel, viel mehr liebe als am Tag unserer Hochzeit. Viel mehr. Das weiß ich ganz gewiss. Und ich hoffe, du kannst das auch sagen. Und ich möchte sie in 10 Jahren, wenn wir das erleben dürfen, oder 20, immer noch lieben. Hoffentlich noch mehr als jetzt. Du sagst, ja, das glaube ich dir, dass du deine Frau liebst, aber du müsstest mal mit meiner verheiratet sein, denken hier manche Männer. Wo kommt denn die Kraft zu lieben her? Können wir die im Knochenmark produzieren, wie die roten Blutkörperchen? Das macht unser Körper jetzt, wenn er gesund ist, während wir hier sitzen, still vor sich hin. Nein, aus dem Knochenmark kommt es nicht. Aber ich verkündige euch heute Abend, keine Religion, kein Gesetz und auch keine Moral, sondern Evangelium. Schaut mal, das Kapitel beginnt mit den Worten, als die geliebten Kinder, als die, die mit ewiger Liebe geliebt sind, als solche, denen Gott seine Liebe in die Herzen ausgegossen hat, sagt Paulus in Römer 5, Vers 5. Und darum steht hier direkt vor dem Abschnitt über die Ehe, sicher nicht zufällig, werdet voll Geistes. Die Bibel lehrt einmaligen Empfang des Heiligen Geistes im Augenblick der Wiedergeburt, aber ständig neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Heute Abend kann eine Stunde sein, weil wir jetzt unter dem Wort zusammen sind, wo wir neu erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Immer, wenn wir uns mit dem Herrn und seinem Wort beschäftigen, kann das geschehen. Werdet voll Geistes. Und an der Stelle noch etwas ganz Wichtiges, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr könnt das noch aufnehmen. Liebe ist in der Bibel immer willentliche Liebe. Verliebtsein ist ein Gefühl. Das ist vom Willen unabhängig. Das kommt und geht wie ein Schauer im Mai. Ja? Aber Liebe ist willentliche Liebe. Das heißt, man kann sich immer wieder neu entschließen, diesen Menschen, den ich einmal geheiratet habe, der mir jetzt wehgetan hat, der mich auf die Füße getreten hat, der mich enttäuscht hat, der dies oder jenes getan oder nicht getan hat, den will ich wieder neu lieben. Und darum müssen wir die Ehe nicht aufgeben. Wir als Christen können uns immer wieder neu entscheiden. Ich will meinen Ehepartner lieben. Jawohl, das ist sehr wichtig, dass man das verstanden hat. Wir dürfen uns immer wieder neu entschließen. Wir werden uns schwach fühlen. Wir werden sagen, ja, Herr, ich möchte ja, aber hilf mir. Ich möchte ihn lieben. Ich habe jetzt kein Gefühl, aber ich möchte willentlich lieben und dann kann das Gefühl auch wieder dazukommen, wie Sahne auf den Kuchen. Aber das ist der Kuchen hier, die willentliche Entscheidung. Ich will den anderen lieben. Ich nehme den 5. und 6. Baustein zusammen, weil die gehören innerlich ganz eng zusammen. Der fünfte Baustein, nähren. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Nähren und pflegen, das gehört ja untrennbar zusammen. Wie Christus die Gemeinde. Nähren bedeutet ernähren, physisch, unsere Aufgabe als Ehemänner, unsere Frau und Kinder zu ernähren, solange wir gesund sind, einen Arbeitsplatz haben, eine Frau kann mithelfen, selbstverständlich. Aber nähren heißt auch nähren mit Worten. Dass der Zusammenhang spricht von einem Wasserbad im Wort. Das bedeutet auch, dass wir als Männer in liebevoller Kommunikation unsere Frauen nähren. Das ist das, was sie sich sehr, sehr wünschen. Wahrscheinlich am allermeisten von uns Ehemännern wünschen. Liebevolle Kommunikation. Und das, was uns so schwer fällt und wo wir immer wieder in alte Verhaltensweisen rutschen und schweigen und so weiter. Nähren im Sinne von liebevoller Kommunikation und auch geistlich nähren, indem wir die Hauspriester sind, indem wir dafür sorgen, dass wir zusammen beten, dass das Wort Gottes seinen Platz hat in unserer Familie und dergleichen mehr. Das alles bedeutet nähren. Pflegen. Wie pflegt man seine Frau? Wie man ein Auto pflegt, das wissen wir Männer. Und Motorrad und Motorjacht, wo ihr hier einen Rhein rauf und runter brettert, ja, das wisst ihr alles. Aber wie pflegt man seine Frau? Pflegen heißt investieren. In eine Ehebeziehung muss investiert werden. Eine Ehe ist kein Selbstläufer. Von selbst geht es ganz schnell bergab. Da geht es auseinander. Dann lebt man nebeneinander und dann geht es auseinander. Aber man kann sich auch wieder zusammenleben, wenn man in die Ehe investiert. Was? Zum Beispiel die drei großen Z. Zeit, Zweisamkeit, Zuwendung. Drei große Z und viele, viele andere Dinge mehr. Ich würde da jetzt gerne lange stehen bleiben und alles Beispiele geben, was in die Ehe investiert werden kann. Jetzt nicht nur, dass du Blumen bringst, hoffentlich tust du das, ja, und die Lieblingsschokolade oder deine Frau in ihr Lieblingsrestaurant einlädst und so weiter. Das alles, ja, und das darf auch mal etwas kosten. Da sind manche Männer nämlich ganz schön knausrig. Du darfst sie auch mal einladen und mal am Wochenende mit ihr irgendwo hinfahren, nach Holland oder ja, wo immerhin ihr fahrt. Wenn es noch ein anderes Ziel gibt, außer Holland, dann fahrt mit ihr mal in ein Hotel oder irgendwas. Du sagst, was, das wird 250 Euro kosten. Ja und, weißt du, was eine Scheidung kostet? Investiere mal lieber etwas in deine Ehe. Ja, in die Ehe muss investiert werden. Jemand sagte, die Liebe kommt oft unbemerkt, aber man spürt deutlich, wenn sie geht. Ja, ja. Das spürt man. Und wenn deine Beziehung, Ehebeziehung, so aussehen sollte im Augenblick, dann habt ihr beide nicht genug investiert. Dann habt ihr euer Ding gemacht, ja, wie Udo Lindenberg singt, mach dein Ding. Da habt ihr jeder euer Ding gemacht und habt euch dabei auseinandergelebt. Das geht schneller, als man denkt. Das kann mit Lichtgeschwindigkeit gehen. Siebter und letzter Baustein. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Ihr sagt, warum nennst du das erst an siebter Stelle? Das wäre doch dem Text nach an erster Stelle gleich gekommen. Ja, bei euch hätte ich das auch als ersten Punkt bringen können. Ihr wärt trotzdem brave Zuhörer geblieben. Aber ich halte solche Vorträge auch manchmal vor anderem Publikum. Da ist es besser, ich warte ein bisschen mit dem Stichwort unterordnen. Weil wenn ich nur das Wort ausspreche, wenn das manche Frauen nur hören, höre ich, wie der Rollladen runterknallt, aber bis unten hin. Das hat auch seine Gründe, ja. Wahrscheinlich haben die Männer diese Aussage missverstanden, als hätte Paulus geschrieben, ihr Männer, macht euch eure Frauen untertan. Aber so war das nicht gemeint. Ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi. Da muss ich noch ein Missverständnis aufklären. Manche nehmen diesen Vers als Begründung dafür, von einem partnerschaftlichen Ehemodell zu reden. Aha, ordnet durcheinander unter, die Frauen den eigenen Männern und die Männer den eigenen Frauen. Gegenseitige Unterordnung. Das hört sich doch super an. Kann man heute in vielen Büchern lesen, in Vorträgen hören. Ihr Lieben, ich darf euch sagen, das kann hier nicht gemeint sein. Das ist nicht gemeint, auf gar keinen Fall. Denn erstens, nirgendwo in der Bibel werden Männer aufgefordert, sich ihren Frauen unterzuordnen, weil die Männer werden das Haupt der Frau genannt. Das heißt nicht Familienpascha. Das heißt nicht, dass sie die Puppen tanzen lassen zu Hause und alle rumkommandieren. Das meint das nicht. Das meint dienender Leiter in Ehe und Familie. Dienender Leiter. Es kann aber aus einem zweiten Grund nicht gemeint sein, weil die Struktur dieses Textes dagegen spricht. Paulus macht hier eine Überschrift, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, und dann macht er eine Aufzählung. Das ist leicht zu erkennen, wirklich. Nämlich die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Einige Verse später sagt er, ihr Kinder den Eltern im Herrn. Und wieder ein paar Verse später, ihr Sklaven euren Herren. Also damals war das so, heute Arbeitnehmer, Arbeitgeber von mir aus, wenn ihr so wollt. Ja, ihr seht, er macht eine Struktur, eine Aufzählung. Das kann man ganz leicht erkennen. Muss man nicht Griechisch studiert haben. Kann man in jeder Bibel erkennen. Das meint, ordnet durcheinander unter. Und die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Und ich möchte die Frau sehen, die von ihrem Mann geliebt, wirklich geliebt, genährt und gepflegt wird, die dann noch gerne eine Emanze sein möchte. Die möchte ich sehen. Frauen sagen mir das immer wieder, meine eigene und andere, so, das will doch eine Frau gar nicht. Sie ist doch so angelegt, dass sie sich bei ihrem Mann eben geborgen fühlen möchte. Dass sie Schutz sucht bei ihm und zu ihm aufschauen möchte. Sie möchte ihn nicht beherrschen. Nur wenn Männer natürlich versagen auf der ganzen Linie und die Zügel schleifen lassen, was bleibt einer Frau dann übrig, als auch ihren Mann zu stehen? So ist es in vielen Ehen. Da macht ihr mir nichts vor. Aber das biblische Modell wäre das Bessere. Dass wir Männer wirklich lernen, solche Männer zu werden, die Haupt sein können, die führen können, die vorangehen können, die auch Entscheidungen treffen können, zum Wohl der ganzen Familie. Kein Mann ist am Hochzeitstag schon ein fertiges Haupt und die Frau ist auch noch nicht vollkommen in ihrer Rolle. Da darf man zusammen hineinwachsen. Aber wir erkennen es doch von der Bibel, wie Gottes Gedanken sind, dass wir Männer wirklich führen sollen. Lieben, nähren, pflegen und dann auch führen und Haupt sein. Darf ich noch einen Gedanken sagen, dann schließe ich mit einem letzten Beispiel. Es gibt Statistiken, seriöse Statistiken, die werdet ihr in der Neuen Westfälischen Rundschau oder was es hier gibt, ja in der WAZ nie lesen und im Fernsehen und Radio nie sehen und auch wahrscheinlich nicht im Internet. Aber die sind trotzdem wahr. Die zeigen, dass in Familien, wo die Frau dominant ist und die Starke und der Mann schwach, dass die männlichen Nachkommen überdurchschnittlich oft homoerotische Neigungen haben. Ich sage nicht, dass sie das praktizieren, aber sie haben diese Neigungen. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich in der Studentenarbeit war in Karlsruhe, als reihenweise junge Männer vor mir saßen und über solche Dinge sprachen. Damals kannte ich die Ursachen noch nicht, leider. Aber das macht doch Sinn. Die wollen sich mit dem Papa identifizieren, aber der Papa ist schwach. Die Mama ist die Starke. Und dann kommt da etwas bei ihnen durcheinander. Ich habe nicht gesagt, dass das bei allen so ist. Ich habe gesagt, überdurchschnittlich oft. Und darum wollen wir das leben. Wollen wir das biblische Modell leben. Wollen wir uns danach ausstrecken, auch im 21. Jahrhundert. Das ist zeitlos, richtig und gut und weise, wie es Gott in seinem Wort sagt. Ich habe jetzt einige Dinge genannt, so viel wie man in 50 Minuten sagen kann. Ja, ich würde gern noch mehr sagen, aber wir haben ja noch ein paar Gelegenheiten in den nächsten Tagen. Und trotzdem, bei dem, was ich jetzt weitergeben durfte, vielleicht hat der eine oder andere schon mal die Ohren ein bisschen angelegt und hat gemerkt, oh ja, du hast recht, aber so war es leider nicht in meinem Leben. Und da sehe ich überall zu kurz kommen und Mangel und Defizit und Versagen. Und oh, wenn ich das höre, ich kann mich nur schämen. Da habe ich die Weiche falsch gestellt, die Jacke falsch zusammengeknöpft. Vielleicht schon vor der Hochzeit und auch in meinem Eheleben. Darum möchte ich gerne mit einem letzten Beispiel schließen. In einem italienischen Fischerdorf hatte die Frau eines Mannes die Ehe gebrochen, während er draußen auf dem Meer war, mit Fischfang befasst, hatte sie die Ehe gebrochen, natürlich mit einem anderen Mann, den hatten sie laufen lassen, aber die Frau wurde vor die Dorfrichter gezerrt. Und in diesem Dorf war eine sehr harte Strafe für Ehebrecherinnen, die wurden vom Felsen hinabgestürzt ins Meer. Und das drohte ihr jetzt. Und sie flehte um ihr Leben und sagte, wartet, bis mein Mann zurückkommt. Er liebt mich. Ich bin sicher, er wird mir vergeben. Wartet, bis er zurückkommt. Nein, morgen früh bei Sonnenaufgang wirst du hinabgestürzt. In der Nacht kam der Mann früher als erwartet zurück, wahrscheinlich weil die Netze leer geblieben waren, hörte, was geschehen war, rannte zu den Dorfrichtern und flehte um das Leben seiner Frau. Und sie blieben hart. Sie sagten, nein, es muss ein Exempel statuiert werden, es ist schon bekannt geworden, bei Sonnenaufgang wird sie hingerichtet. Als die Sonne aufging, stand das ganze Dorf am Abgrund, die Frau auch, mit auf den Rücken gebundenen Händen. Einer der Männer las das Urteil vor, ein anderer gab ihr einen Stoß und sie stürzte tatsächlich den Abgrund hinab. Aber der Schrei, der sonst immer ertönte, er blieb aus. In der Nacht hatte der betrogene Ehemann alle Fischernetze, die er in der Umgebung finden konnte, zusammengeknüpft und hatte sein Leben riskiert, um unterhalb des Felsens ein Netz aufzuspannen, um seine Frau, die ihn betrogen hatte, aufzufangen im Netz. Und als das die Dorfrichter sahen, da schenkten sie ihm das Leben seiner Frau. Ihr Lieben, letzte Folie. Das spricht doch mit aller Deutlichkeit von dem, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat. Wir sagen, er hat dort sein Leben gegeben, sein Blut vergossen. Wir könnten auch sagen, dort hat er das Netz seiner Gnade gespannt. Und ich hoffe, dass wir alle in diesem Netz schon aufgefangen wurden, an dem Tag unserer Bekehrung zu Gott, unserer Errettung. Aber wir dürfen auch als Christen immer wieder in dem Netz der Gnade aufgefangen werden. Ob wir alleine gesündigt haben, ob verheiratet oder nicht, oder zusammen, vor oder in der Ehe, oder als einzelne Verheiratete, spielt keine Rolle, wir dürfen kommen. Und mit diesen schönen Gedanken, mit dieser Ermutigung, mit diesem Evangelium, möchte ich den Vortrag schließen, aber gleichzeitig auch noch eine Einladung aussprechen. Ihr kennt mich jetzt noch nicht wirklich und werdet mich wahrscheinlich auch bis Sonntag nicht wirklich kennenlernen, aber einzelne unter euch kennen mich schon ein bisschen länger und andere lernen mich jetzt hier ein bisschen kennen. Wenn ihr mal mit jemand reden wollt, dem man nicht jeden Tag über den Weg läuft, der wieder wegfährt und das mitnimmt und nicht mal seiner eigenen Frau erzählt, wenn jemand den Wunsch hätte, ich will es signalisieren. Ihr könnt selbstverständlich zu Volker gehen oder zu Ulrich oder zu wem ihr Vertrauen habt, ja, wer hier noch ist, keine Frage. Aber ich wohne jetzt hier bei Los. Ich weiß noch nicht wo, aber das soll hier irgendwo in der Nähe sein. Ich wohne hier und wahrscheinlich kann man mich da auch per Telefon erreichen. Ich komme dann an Apparat, wir können uns verabreden, wir können uns hier treffen, ich habe ein Auto vor der Tür, ich kann auch irgendwo hinfahren, wir werden einen Weg finden, wenn jemand mit mir reden möchte, ja, es soll angeboten sein, nur ein Angebot, Sonntagmittag, so gegen 12, lasst ihr mich bitte wieder in Frieden ziehen, ja, Richtung Osten von hier aus gesehen, da lasst ihr mich bitte wieder ziehen, aber bis dahin gehöre ich euch, stehe ich euch zur Verfügung, Ja, das ist wirklich so gemeint. So, ich bin mit der Zeit sehr gut durchgekommen. Also dieser Vortrag, der hat auch schon mal 10 Minuten länger gedauert oder so. Aber ich darf noch auf 2, 3 Bücher hinweisen. Ihr habt schon beim Reinkommen gesehen, ihr seid ja fast über den Büchertisch drüber gestolpert, ja, weil der da draußen steht. Vorbemerkung, keiner von euch muss ein Buch kaufen. Kein einziger. Ihr könnt den verachten und verschmähen, den Büchertisch. Ihr könnt stur auf die andere Seite gucken, ist überhaupt kein Problem. Niemand lebt von diesen Büchern. Kauft die Bücher hier, vielleicht gibt es hier einen Büchertisch in der Gemeinde, bestellt sie im Internet, kauft sie im nächsten Buchladen. Keiner muss davon leben. Ich nehme die alle wieder mit. Ich bin diesen Monat noch in einer russlanddeutschen Gemeinde, die kaufen die alle weg. Ja, die lassen kein einziges davon übrig. Also, nur, dass ihr immer ganz entspannt seid, weil wenn manche schon hören, Bücher lesen, kriegen die schon so eine innere Anspannung. Ich weiß, ihr habt alle schon Bücher zu Hause und wahrscheinlich habt ihr sie noch nicht alle gelesen. Aber lasst mich trotzdem das eine oder andere vorstellen. Vorbereitung auf die Ehe, damit beginnt es ja. Falls hier jemand ist, der sich mit so einem Gedanken trägt, oder solche, die schon Kinder haben oder Enkelkinder, die in diese Richtung gehen. Vorbereitung auf die Ehe, damit sie ein Leben lang hält, von Wayne Mack. Er war mal unser Konferenzredner zum Thema Seelsorge. Er ist ein weltbekannter Autor zum Thema Ehe. Er hat viele Ehebücher geschrieben. Auch dieses Buch ist ein Bestseller in Amerika und auch hier in Deutschland. Ich kenne nichts Besseres. Ich kenne aber nicht alles, was es gibt, ja. Aber ich kenne nichts Besseres. Als ich das durchgearbeitet hatte, habe ich in Fest und Treu geschrieben bei Wolfgang Bühne. Ich wünschte, es dürfte in Deutschland kein Paar mehr heiraten, ohne vorher das durchgearbeitet zu haben, ja. Es würde die Scheidungsrate signifikant nach unten drücken. Heute Abend haben wir Epheser 5 oberflächlich betrachtet. Wir sind entlang gegangen, haben die Verben herausgenommen. Hier ist ein Buch, das geht nur über Epheser 5. Liebe und Respekt. Die Nähe, nach der sie sich sehnt, die Anerkennung, die er sich wünscht. In Amerika gibt es hunderte von christlichen Ehebüchern. Hunderte. Dieses hier steht auf Platz 1 aller Ehebücher in Amerika. Das ist vielleicht keine absolute Aussage, aber eine relative schon, ja. Und es steht zu Recht da. Meine Frau und ich haben das schon längst gelesen. Schon längst. Das auch. Mehrmals habe ich das gelesen, 3-mal insgesamt, das Hohe Lied. Ihr habt vorhin die Aussage gesehen, dass Liebe immer willentliche Liebe ist. Das habe ich bei Arnold Fruchtenbaum gelernt. Arnold Fruchtenbaum ist ein messianischer Jude. Jetzt habe ich das zu früh ausgemacht. Ich glaube, ich habe ein Bild von... Oh nee, das sind andere Sachen. Okay. Manchmal habe ich da noch ein Bild von ihm. Kann ich euch später zeigen. Er hat das Hohe Lied Wort für Wort ausgelegt. Erstmal übersetzt aus dem Hebräischen. Er kann sehr gut Hebräisch. Besser als viele andere, die sich da was anmaßen. Und er hat das ausgelegt und er sagt, es gibt ein Buch in der Bibel, das hat Gott für Ehepaare gegeben. Natürlich kann man schöne Anwendungen machen, Christus und die Gemeinde und Gott und Israel, wunderbar. Aber das ist für Ehepaare geschrieben. Und so legt er es aus und wendet es an nach jedem Abschnitt. Ich wünschte wirklich, alle Ehepaare würden dieses Buch lesen. Ihr müsst es nicht alle kaufen. Aber ich wünschte, ihr würdet es irgendwie lesen. Leiht es euch doch untereinander aus. Aber lest dieses Buch. Da habe ich als 25 Jahre verheirateter Ehemann viel gelernt aus diesem Buch. Zuletzt noch, wir haben von der geistlichen Gemeinschaft in der Ehe gesprochen. McDonald kennt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr alle. Licht für den Weg halte ich auch für das weltbeste Andachtsbuch. Das ist wirklich unübertroffen gut. Lehrmäßig, sehr viele Beispiele, sehr verständlich. Ich zitiere oft aus diesem Buch, in vielen Predigten zitiere ich hier, ich kann manche Andachten fast auswendig, so oft haben wir das schon gelesen. Als meine Tochter nach Israel ging für 3 Monate, hat sie nur 2 Bücher mitgenommen. Ihre Bibel, erfreulicherweise, und dieses hier. Das wollte sie auch dabei haben, ja. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, kann man jederzeit mit beginnen, auch im Februar. Lest gute Andachten einmal am Tag. Die Bücher sind da draußen. Wenn jemand doch mal eins anschauen will oder gar mitnehmen, ich will damit nichts zu tun haben. Ja, ich will euch zur Verfügung stehen. Die Preise sind drauf, da steht auch eine Kasse mit Wechselgeld. Ihr bedient euch da selber. Ich vertraue euch, dass ihr das alleine hinkriegt. Es sei denn, ihr habt eine Frage zu einem Buch, dann könnt ihr natürlich zu mir kommen. Ja? Ansonsten möchte ich lieber euch zur Verfügung stehen. Ich bin durch. Mit der Fragezeit würde ich vorschlagen, warten wir noch ein bisschen, weil wenn man am ersten Abend damit schon anfängt, dann werden Fragen gestellt, die ich ohnehin in den nächsten 2, 3 Vorträgen beantworten werde. Wir machen noch eine Fragezeit, ja? Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie euch notieren oder speichern. Es wird eine Gelegenheit geben, wo ihr Fragen stellen könnt.